werdet sie alle niedermetzeln? Ihr würdet eine ganze Bevölkerung ermorden? Es ist die einzige Möglichkeit, uns Sicherheit zu verschaffen, sagte Dilaf lächelnd. Rauden erwachte mit neuen Schmerzen. Am heftigsten tat sein Hinterkopf weh, aber es gab noch andere Verletzungen. Kratzer, Blutergüsse und Schnitte an seinem ganzen Körper. Kurzzeitig war es beinahe zu viel. Jede einzelne Wunde brannte scharf, ohne dass der Schmerz je nachließ. Glücklicherweise hatte er wochenlang mit den übermächtigen Angriffen des Doors umgehen müssen. Im Vergleich zu jenen zermürbenden Todesqualen wirkte seine normale körperliche Pein relativ schwach, wie heftig sie auch sein mochte. Es war eine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet die Kraft, die ihn zu zerstören versucht hatte, es ihm jetzt ermöglichte, den Wahnsinn in Schach zu halten. Obwohl er benommen war, spürte er, wie man ihn aufhob und auf etwas Hartes warf, einen Sattel. Er verlor jegliches Zeitgefühl, während das Pferd galoppierte und er gezwungen war, gegen die dunkle Bewusstlosigkeit anzukämpfen. Um ihn her waren Stimmen, aber sie sprachen Fjordellisch, was er nicht verstand. Das Pferd blieb stehen. Rauden öffnete stöhnend die Augen, als Hände ihn von dem Tier zerrten und auf den Boden setzten.
»Wacht auf, Elantria!« sagte eine Stimme auf Aonisch.
Rauden hob den Kopf und blinzelte verwirrt. Es war immer noch Nacht und er konnte dichte Rauchschwaden riechen. Sie befanden sich am Fuß eines Hügels, Kiyins Hügels. Das rechteckige Haus war nur wenige Meter entfernt, doch er konnte es kaum erkennen. Er nahm alles nur verschwommen wahr.
»Gütiger Durmi«, dachte er,
»lass Sarene in Sicherheit sein.«
»Ich weiß, dass ihr mich hören könnt, Prinzessin«, schrie Dilaf. »Seht, wen wir hier haben! Lasst uns einen Tauschhandel eingehen!«
»Nein«,
versuchte Rauden hervorzubringen, brachte aber nur ein Krächzen zustande. Der Schlag auf seinen Kopf hatte sein Gehirn geschädigt. Er konnte sich kaum aufrecht halten, geschweige denn sprechen. Das Schlimmste daran war zu wissen, dass es nie mehr besser werden würde. Er konnte nicht genesen. Da nun diese Benommenheit über ihn gekommen war, würde sie nie wieder verschwinden.
»Dir ist doch wohl klar, dass man sich mit ihm auf keinen Handel einlassen kann«, sagte Kiyin leise.
Sie beobachteten Dilaf und den taumelnden Rauden durch eines von Kiyins schlitzförmigen Fenstern. Sarene nickte wortlos. Ihr war eiskalt. Es ging Rauden nicht gut. Er wankte und sah im Feuerschein verwirrt aus.
»Gütiger Domi, was haben Sie ihm nur angetan?«
»Sieh nicht hin, Enel.«
Kiyin wandte sich von dem Fenster ab. Seine gewaltige Axt, die Axt Dreyoks des Piraten, lehnte griffbereit in der Ecke.
»Ich kann nicht wegsehen«, flüsterte Sarene. »Ich muss wenigstens mit ihm sprechen, um mich von ihm zu verabschieden.«
Mit einem Seufzen nickte Kiyin.
»Na gut, gehen wir aufs Dach. Beim ersten Anzeichen von Bogenschützen verbarrikadieren wir uns aber wieder hier drinnen.«
Sarene nickte ernst, und die beiden erklommen die Stufen, die auf das Dach führten. Sie trat auf die Dachbrüstung zu und blickte auf Dilaf und Rauden hinab. Wenn sie den Priester überreden konnte, sie anstatt Raudens zu nehmen, würde sie es tun. Doch sie ging davon aus, dass Dilaf den gesamten Haushalt verlangen würde, und dieser Forderung konnte Sarene auf keinen Fall nachgeben. Daora und die Kinder kauerten unten im Haus bei Lukeel. Sarene würde sie nicht verraten, ganz egal, wen Dilaf als Geisel hatte. Sie öffnete den Mund und setzte zum Sprechen an. Ihr war klar, dass ihre Worte wahrscheinlich das Letzte sein würden, was Rauden je hörte.
»Los!« befahl Dilaf.
Hyraten stand daneben und beobachtete bestürzt, wie Sarene Dilaf in die Falle ging. Die Mönche aus der Chor sprangen vorwärts, schnellten aus Verstecken unten an dem Gebäude hervor. Sie erklommen die Mauern, da ihre Füße erstaunlicherweise Halt fanden zwischen den Mauersteinen und Schießscharten. Etliche Mönche, die bereits an der Rückseite des Daches gehangen hatten, schwangen sich nach oben und schnitten Sarene die Fluchtmöglichkeit ab. Überraschte Schreie drangen an Hyrathens Ohr, als Sarene und ihrem Begleiter die Zwangslage aufgingen, in der sie sich befanden. Kurz darauf sprang ein Dakora vom Dach, die sich wehrende Prinzessin in seinen Armen.
»Hyrathen, holt mir euer Seon!« befahl Dilaf.
Gehorsam öffnete Hyrathen die metallene Kiste und ließ die Lichtkugel frei schweben. Er fragte erst gar nicht, woher der Mönch von dem Seon wusste. Die Dakora waren die Lieblingskrieger des Wirns, und ihr Anführer musste in viele seiner Geheimnisse eingeweiht sein.
»Seon, ich möchte mit König Eventeo sprechen«, sagte Dilaf.
Das Seon gehorchte. Bald zerschmolz das Licht zu dem Kopf eines übergewichtigen Mannes mit stolzem Gesicht.
»Ich kenne euch nicht«, sagte Eventeo. »Wer ruft mich mitten in der Nacht?«
»Ich bin der Mann, der eure Tochter in seiner Gewalt hat, König.«
Dilaf stieß Sarene in die Rippen. Gegen ihren Willen heulte die Prinzessin auf. Eventeos Kopf fuhr herum, als suche er den Ursprung des Geräusches, obwohl er selbstverständlich außer Dilafs Gesicht nichts sehen konnte.
»Wer seid ihr?«
»Ich bin Dilaf, der Grakdet des Klosters Dakor.«
»Gütiger Domi«,
flüsterte Eventeo. Dilafs Augen verengten sich zu Schlitzen, und er lächelte boshaft.
»Ich dachte, ihr seid zu unserem Glauben übergetreten, Eventeo. Egal. Weckt eure Soldaten und versammelt sie auf euren Schiffen. Ich werde in einer Stunde in Theod eintreffen, und wenn sie nicht bereit sind, sich in aller Form zu ergeben, werde ich das Mädchen umbringen.«
»Vater, nein!« schrie Sarene. »Man kann ihm nicht trauen!«
»Sarene?«
fragte Eventeo besorgt.
»Eine Stunde, Eventeo«, sagte Dilaf.
Dann fuhr er herablassend mit der Hand durch die Luft. Das verwirrte Gesicht des Königs zerschmolz und nahm wieder die glatte, runde Gestalt eines Seons an.
»Ihr werdet die Theonen ebenfalls umbringen«, sagte Hyrathen auf Jordelisch.
»Nein«, sagte Dilaf, »andere werden diese Hinrichtungen vornehmen. Ich werde lediglich ihren König umbringen und dann Theods Schiffe verbrennen, zusammen mit den Seeleuten an Bord. Wenn die Kriegsflotte erst einmal beseitigt ist, können die Heere des Wirns an der theoischen Küste an Land gehen und Theod als Demonstrationsobjekt der Allmacht des Wirns benutzen.«
»Es ist unnötig, wisst ihr«, sagte Hyrathen, den Übelkeit beschlichen hatte,